aber auf der anderen Seite macht es mir auch Sorgen, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente, ob ich mit diesen ganzen Entwicklungen überhaupt mithalten kann. Gibt es so Themen, die dir irgendwie Sorge machen oder wo du sagst, das kann ja wirklich einen gesellschaftlichen großen Impact haben, wenn wir einfach ganze Sparten von Menschen so vielleicht gar nicht mehr brauchen oder die Arbeit irgendwie einfach wegfällt?
Was wir zumindest sehr stark im Blick haben, ist halt die Geschwindigkeit, mit der das gerade geht. Also selbst bei uns, die alle extrem gut ausgebildet sind und also wirklich Top-Leute sind, selbst die sagen, die Entwicklung ist gerade halt so rasant, man muss da tagtäglich im Prinzip auf dem Laufenden bleiben, damit Schritt zu halten, das ist schon herausfordernd. Und gesellschaftlich gesehen, das hast du ja auch schon angedeutet, glaube ich, dass das darauf hinauslaufen wird, ähnlich wie bei der industriellen Revolution, dass einfach wir in Zukunft wahrscheinlich weniger arbeiten müssen. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass in der Tat in der Zukunft mehr von Agenten, mehr von AI übernommen werden kann. Und dann wird sich wahrscheinlich die Wochenarbeitszeit einfach reduzieren.
Einen tollen Wochenstart wünsche ich euch. Mein Name ist Christoph Bursek und ich wurde noch nicht gegen eine AI ersetzt, aber die Woche ist ja noch jung. Du hörst Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone Business. Mein Gast, Dr. Tobias Klinke, hat ein Unternehmen gegründet, welches sogenannte digitale Zwillinge baut. Also Computerlogiken, die sich verhalten sollen, wie zum Beispiel meine Zielgruppe. Und mit dieser Technik ausgestattet, kann ich mir Kosten sparen und viele, viele, viele Fragen an diese Zwillinge stellen, die ich sonst meiner Zielgruppe stellen würde und kann so hoffentlich ganz viele neue Erkenntnisse gewinnen, meine Produkte besser zu bauen und das Ganze für weniger Kosten. Ich bin gespannt, wie das funktioniert und vor allen Dingen natürlich, ob das funktioniert. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, Dr. Tobias Klinke von Xperial. Danke, dass du hier bist.
Ja, danke dir, Christoph. Ich freue mich total, hier zu sein im sonnigen Hamburg.
Tatsächlich, ne? Also ich bin zwar aber 1 Grad vor die Tür, aber zumindest ist es 1 Grad mit Sonne und ich habe gesehen, im Laufe der Woche wird es sogar 2-stellig in Hamburg. Und 2-stellig ist für uns Hamburger schon was Besonderes.
Ich hatte auch schon eine halbe Stunde Sonnenspaziergang. Wunderbar.
Ja, okay. Xperial, der Claim von euch lautet, interviewe über 10.000 Nutzer in nur 30 Sekunden. Das klingt erstmal ziemlich selbsterklärend. Also ihr habt wahrscheinlich 10.000 Mitarbeitende, die denen ich Fragen stellen kann, oder?
10.000 Mitarbeiter haben wir nicht. So viel Investment haben wir noch nicht eingesammelt und planen wir auch in Zukunft nicht, also 10.000 Leute zu haben. Du kannst es dir eher so vorstellen, wir simulieren 10.000 Personen aus der Zielgruppe und die kann man dann befragen mit jeder Frage, die einen gerade beschäftigt. Das kann zum Beispiel was sein aus dem Bereich Produktmanagement, was aus dem Bereich Marketing. Und dann kannst du, anstatt ein klassisches Panel heranzuholen, kannst du diese digitalen Zwillinge dann befragen und bekommst direkt eine Antwort.
Mir fällt es immer relativ schwierig, keine Arztwitze zu machen, wenn ein Doktor vor mir sitzt. Aber ich versuch's mal. Du bist, glaube ich, du hast deinen Doktor in Consumer Research gebaut.
Genau.
Wann ist dir die Idee zu Xperial gekommen? Und wie lange hat es dann noch gedauert, loszulegen, umzusetzen, bis ihr wirklich so ein erstes Produkt hattet, das man ausprobieren konnte?
Ja, du hast es gerade schon gesagt, ich habe promoviert im Bereich Consumer Research und im Anschluss daran eine Digitalagentur mit NADA zusammen gegründet. NADA ist mein Co-Founder, den muss ich auch heute hier erwähnen, weil wir haben diesen ganzen Weg gemeinsam beschritten. Wir kennen uns schon 13 Jahre seit dem Master, zusammen promoviert, zusammen die Digitalagentur gegründet und jetzt zusammen Xperial gegründet.
Wie heißt NADA mit Nachnamen?
Fadel, F-A-D-L.
Ich kenne einen Nader, okay, vielleicht ist wahrscheinlich vielleicht ein anderer. Okay, erzähl weiter.
Ja, genau. Wir haben dann zusammen nach dem Doktor die Digitalagentur gegründet und da haben wir auch relativ viel so, ich nenne das mal so Tech-Driven Market Research gemacht, also Marktforschungsmethoden im Internet, vereinfacht ausgedrückt. Also zum Beispiel Landingpage-Tests, aber auch Online-Kundenbefragung. Und was wir da gemerkt haben, und das kennen, glaube ich, viele Unternehmen, es ist immer wahnsinnig schwer, an Befragte ranzukommen, ja, weil kein Mensch hat Lust, an Befragung teilzunehmen. Keiner macht da gerne mit.
Das kann ich bestätigen. Deswegen nochmal kurz unser Aufruf. Wir machen gerade eine Podcast-Umfrage. Den Link findest du in der Description. Und wenn du ganz zeitnah teilnimmst, dauert nur ein paar Minuten, hast du immer noch die Chance, auf Karten fürs OMR-Festival im Mai in Hamburg zu bekommen, ganz umsonst. Also lohnt sich tatsächlich ein paar Minuten deiner Zeit einzusetzen, denn ja, genau wie Tobias das sagt, der Lostopf, in dem jetzt alle Teilnehmenden drin liegen, der ist noch überschaubar. Gar keine ganz schlechten Chancen und wir würden uns natürlich freuen. Du hörst selbst, wie schwierig das ist, viele Leute dazu zu bewegen, ihr Feedback abzugeben und ja, den Link in den Shownotes. Jetzt wieder Tobias, Entschuldigung, ich musste das unbedingt ausnutzen.
Ja, perfekt gepasst. Wie schon gesagt, da haben wir gemerkt, es ist immer total schwer, an die Zielgruppen dranzukommen, weil keiner gerne mitmacht. Plus, und das kommt noch mit hinzu, oftmals ist die Datenqualität gar nicht so hoch. Also auch Online-Panels, die befragt werden, da gibt es Studien zu, dass da die Datenqualität in den letzten Jahren immer weiter abgenommen hat, weil man muss auch mal ehrlich sein, da sitzen Leute, die wollen damit halt Geld verdienen und wenn die einen Fragebogen bekommen, die versuchen da möglichst schnell durchzukommen. Die klicken da durch, alles so schnell wie es geht und man hat dann eine geringe Datenqualität und muss dafür noch viel Geld bezahlen und lange warten. Und dann haben wir uns halt gefragt, und das war die ganz frühe Phase von ChatGPT, kann man das nicht irgendwie simulieren? Kann man nicht Zielgruppen simulieren mit KI? Und genau so, wie du auch wahrscheinlich jetzt starten würdest, wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, haben wir halt versucht, mit ChatGPT Personas oder Personen zu simulieren, haben dazu dann auch mehrere Studien gemacht, wo wir echte Menschen befragt haben und dann halt von ChatGPT synthetische Probanden erstellt haben. Und insbesondere zum Thema Zahlungsbereitschaft war das damals. Und haben dann geguckt, wo gibt's da Übereinstimmungen und wo gibt's da Abweichungen und wo sind auch die Schwächen. Und da haben wir halt an einigen Stellen gemerkt, dass diese LLMs out of the box nicht gut dafür geeignet sind, das so zu machen.
Die Erfahrung hatte ich auch. Kurz nachdem ChatGPT rauskam, haben so einige Kunden von mir dann so ganze Seiten Prompts geschrieben, wo sie gesagt haben, sei jetzt bitte ein sehr, sehr guter Researcher, mach mir eine Produktanalyse, wie mein Produkt in Japan doppelten Umsatz haben kann und sag mir genau, welchen Marketingplan und welche Spendings und so weiter. Ach, so funktioniert LLM halt leider nicht. Es ist nicht irgendwie eine Maschine, die losläuft und Aufgaben abarbeitet, sondern versucht einfach irgendwie Graphen in Text umzuwandeln. Insofern war das auch tatsächlich, als ich von Experio gehört habe, genau so ein bisschen meine Frage, wie funktioniert das wirklich, dass eine gut klingende Antwort rauskommt, ja, ist nicht so komplett überraschend, aber ob die halt auch wirklich mit der Realität übereinstimmt, das ist natürlich dann interessant zu hören, dass ihr da Studien dazu gemacht habt. Ich würde gerne auch genau dabei jetzt so ein bisschen bleiben. Ihr habt dann Studien gemacht, dann hast du wahrscheinlich irgendwie gesagt, habt ihr das irgendwie gefeintuned oder eure Prompts noch irgendwie ein bisschen verändert, dass das einigermaßen zusammenpasst? Was waren so die ersten in Real-Life-Beispiele, in denen ihr dann ausprobiert habt und gesagt habt, oh, das ist ja toll, da ist wirklich ein Mehrwert drin?
Also zunächst mal in diesen Experimenten, die wir mit ChatGPT gemacht haben, haben wir auch schon gemerkt, was als Input, was als Kontext hilfreich ist für das LLM und was zum Beispiel weniger bringt. Als Beispiel soziodemografische Daten mitzugeben, das bringt ein bisschen was, aber die haben nicht so wahnsinnig viel Erklärungsgehalt, weil auch eine 40-jährige Frau und eine andere 40-jährige Frau sind sehr, sehr unterschiedlich. Und was zum Beispiel viel hilft, was wir gemerkt haben, ist sowas wie zum Beispiel etwas über die Persönlichkeit zu erfahren, über Werte, was den Menschen im Leben wichtig ist, was ihre Entscheidungen dann auch treibt und aber auch so ein bisschen ihre persönliche Lebensgeschichte. Und das haben wir schon damals in Experimenten dann herausgefunden, dass das eben hilfreich ist als Kontext. Und das wurde jetzt auch nochmal kürzlich bestätigt. Also da gab es auch eine Studie von Stanford zusammen mit Google DeepMind, die auch genau so was Ähnliches gezeigt haben. Die haben nämlich 1000 echte Menschen 2 Stunden lang interviewt, generell über ihr Leben und haben diese 2 Stunden Interviews in Transkripte umgewandelt und dann 1000 Agents, KI-Agents als Agent Memory mitgegeben. Und anschließend haben dann diese echten Menschen und diese 1000 Agenten 180 Fragen zu verschiedensten Themen beantwortet. Klimawandel, aber auch Kaufverhalten und ähnliches. Und dann hat man eben auch gemerkt, dass es da 85% Übereinstimmung gab in den Antworten.
Hochrelevant.
Ja, das waren Antworten auf Skalen. Also das waren immer Skalen von 1 bis 5. Und in 85% der Fälle stimmte das Kreuz sozusagen auf der Skala genau überein.
Das ist ja krass.
Und das war schon sehr, sehr interessant. Und die haben das dann auch versucht mit anderen Agent Memory, also die Transkripte zu nehmen und dann mal zum Beispiel soziodemografische Daten zu nehmen oder so eine eigene Kurzbeschreibung. Mhm. Und die haben dann halt gemerkt, diese Transkripte, wo es um die generelle Lebensgeschichte geht, die haben am allermeisten Erklärungsgehalt. Und sowas Ähnliches hatten wir damals auch schon beobachtet. Und da wussten wir dann eben auch, wenn es darum geht, Zielgruppen zu simulieren mit LLMs, müssen wir auch versuchen, etwas über diese Zielgruppe zu lernen, also qualitative, reichhaltige Daten, wo es dann auch um die Person geht und auch um die, ja, in Anführungsstrichen Lebensgeschichte geht oder zumindest um sowas wie Persönlichkeit und Werte.
Das hört sich fast ein bisschen so an, als hättet ihr dabei auch nochmal gelernt, dass vielleicht auch im klassischen Consumer Research vielleicht einige altgedachten Dinge gar nicht so wirklich einen Impact haben, sondern vielleicht viel mehr auf die Werte, auf die Geschichte, auf das Leben der Leute geachtet werden muss, anstatt die zu fragen, würdest du, wie alt bist du, wo wohnst du, welche Postleitzahl?
Genau, perfekt zusammengefasst.
Ja, krass. Ja. Hast du einen Zugang bei so ResearchGate oder sowas, wo du dann bezahlt auch irgendwie so Studien runterladen kannst?
Genau, da haben wir auch einen Zugang und wir arbeiten ja auch heute noch mit Universitäten sehr, sehr eng zusammen. Ja. Also auch mit einer Universität, wo es ausschließlich um das Thema Antwortvalidität im Prinzip geht. Da arbeiten wir mit einem sowohl Machine Learning Professor als auch mit einem Marktforschungsprofessor zusammen. Darüber haben wir Zugang dazu. Und wir sind auch alle drei Gründer komplett Forscher im Herzen. Also wir haben zwar ein Startup gegründet, sind auch Unternehmer, aber wir haben alle einen Forschungshintergrund. Alle drei haben promoviert in verschiedenen Bereichen, also Machine Learning, Gamification und eben ich im Bereich Consumer Research. Und haben alle den Forschungshintergrund und positionieren uns auch als Startup extrem auf dem Thema Science. Also alles, was wir machen, soll halt auch mit Forschung belegt und untermauert sein.
Das ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schön. Dieses ganze evidenzbasierte Lernen ist durch ChatGPT, finde ich, viel einfacher geworden. Ich habe irgendwie seit einem guten Jahr oder zwei Jahren, mache ich mir nämlich auch die Mühe zu Sachen, die mich interessieren, gehe ich nämlich jetzt auf so Seiten wie ResearchGate.net, tippe irgendwie meine Keywords ein und gucke, was gibt's denn da für neue Studien. Und dann kommen da irgendwie hier 60 Seiten, hier 70 Seiten, hier 80 Seiten. Manchmal kann man die kostenlos runterladen und dann lade ich die runter, schmeiße sie bei ChatGPT rein und sage, grundsätzlich interessiert mich das, was sagt diese Studie dazu? Und das finde ich einen unfassbaren Mehrwert, weil man da so viele Dinge direkt aus der Forschung lernt, die oft noch gar nicht so wirklich in den Nachrichten drin sind. Und da kann man richtig eine Liebe zu entwickeln, immer mal wieder in so Paper und Studien zu gucken oder auch zu bestehenden Meinungen irgendwie mal gucken, was gibt's für Studien, die eigentlich eine andere Meinung haben. Das finde ich total spannend. Insofern finde ich das ganz, ganz, spricht mich das sehr an, ja, dass du sagst, ihr Gründer habt alle einen wissenschaftlichen Hintergrund und euch ist das evidenzbasierte Arbeiten wichtig. Das finde ich toll.
Das Gleiche, was du gerade beschrieben hast, haben wir intern als Agenten gebaut. Also einer unserer Mitarbeiter hat einen Agenten gebaut, der im Prinzip monitort, was auf ResearchGate beziehungsweise auch auf archive.org veröffentlicht wird. Und der checkt dann immer einmal die Abstracts und alles, was aus dem Bereich Marktforschung und irgendwie KI aus dem Overlap sozusagen kommt, da kriegen wir automatisch dann eine Benachrichtigung und das geht sogar noch weiter, das wird dann auch noch weitergegeben an einen Content-Agent, der daraus auch noch einen Beitrag dann baut. Aber das haben wir auch dadurch komplett im Blick.
Oh, das ist, ich glaube, jetzt habe ich was für heute Abend. Ich glaube, sowas brauche ich auch. Sehr, sehr cool. So, jetzt wieder zu eurem Produkt zurück. Wenn ich jetzt heute Kunde werde bei euch, ich bin ja ganz gut befreundet mit so einem Hamburger Unternehmen, die bauen Möbel nach Maß im Internet, haben also einen tollen Konfigurator und da kann man irgendwie hingehen und Möbel nach Maß und das ist eine besondere Zielgruppe und die machen auch nicht so viele Umfragen mit und hoher Warenkorbwert und 8 Wochen überlegen, das heißt, wir können auch ganz schwierig nur tracken, wo kamen die genau her oder wie viel Touchpoint, also da ist es wirklich echtes Feedback von Kunden oder Feedback von Kunden zu haben, wäre für uns besonders gut. Wie würde ich loslegen? Was kann ich jetzt mit Experial machen?
Üblicherweise, wenn wir starten, beginnen wir erstmal damit, dass wir auch ein synthetisches Panel anlegen. Das heißt, dieses Möbelhaus würde uns dann genau die Zielgruppe beschreiben, in ein paar Sätzen, vielleicht Parameter nennen, die und die Altersspanne, die und die Einkommensspanne, was auch immer. Wir haben dann diese Information und können dann daraus als Beispiel schon mal 500 synthetische Teilnehmer bauen. Was automatisch mit in dem ersten Schritt passiert, ist, dass wir das anreichern mit Daten, die wir jedes Quartal deutschlandweit repräsentativ erheben, zu genau diesen Faktoren, die ich dir vorhin gesagt habe, Persönlichkeit, Werte und ähnliches. Und diese Daten, insofern wie die mit der Zielgruppe übereinstimmen, zum Beispiel, wenn das jetzt 20- bis 40-Jährige sind, dann nehmen wir auch 20- bis 40-Jährige und reichern das dann an, sodass wir wissen, so und so viele von denen sind extrovertiert, sind offen, sind hedonistisch, was auch immer. Und diese ganzen Werte, qualitative Daten sind das auch, reichern wir mit an, sodass diese digitalen Personas schon mal mehr Persönlichkeit bekommen.
Ah, das ist aber sehr cool, weil ich hatte mir natürlich auch vorgestellt, dass da ist AI und lernt von AI und bestätigt AI, also sozusagen, dass das alles so ein Circle Jerk sozusagen funktioniert. Aber wenn ihr regelmäßig Daten von echten Menschen da reinspielt, dann habt ihr jedes Mal wieder so einen guten Finger am Puls der Zeit, welche Musikrichtung, welche Politikrichtung, wie wichtig ist Klima jetzt, wie wichtig ist Demokratie jetzt und so. Das ist natürlich ziemlich cool.
Ja. Okay. Das hat mir der Nils, unser Mitgründer, der Machine Learning Researcher ist, gesagt, das ist eigentlich das Allerwichtigste, dass wir in regelmäßigen Abständen Daten von echten Menschen bekommen, die aber auch qualitativ hochwertig sind. Also das müssen Daten sein, die belastbar sind, weil wir optimieren unsere Modelle dagegen. Mhm. Und wenn das dann so Daten sind wie aus einem Online-Panel, wo Leute nur schnell durchkommen und dann irgendwas ankreuzen und wir optimieren unsere Modelle dagegen, das ist gar nicht so sinnvoll. Und deswegen, wir brauchen da regelmäßig qualitativ hochwertige Daten. Und genau, das ist eben super entscheidend für uns.
Ich bin jetzt immer noch der E-Commerce-Shop. Ich habe jetzt auf der Website bei euch gesehen, da ist immer so ein Suchfeld, wo man Sachen reintippen kann. Was könnte ich da jetzt reintippen und wie würde eine typische Antwort aussehen? Mhm.
Als Beispiel aus dem Bereich Produktentwicklung könnte man sowas eintippen wie, wir planen gerade das und das neue Feature und wie wird das bei den Frauen zwischen 40 und 60 ankommen? Mhm. Oder was wäre deren Feedback? Das tippt man ein, man schickt es dann ab und dann wird genau diese Zielgruppe ausgewählt. Also es gibt dann das digitale Panel, was vorher angelegt worden ist, zum Beispiel mit 500 Personen. Und dann werden diejenigen, die dann in diese Zielgruppe 40- bis 60-jährige Frauen hineinfallen, würden dann befragt werden. Also das heißt, die kriegen von einem Marktforschungsagenten, der denen die Frage stellt, wie würdest du dieses Feature finden, die Frage gestellt und dann antwortet jeder einzelne dieser 200, 300 oder wie viele noch übrig sind, dann auf diese Frage. Das ist eine qualitative Aussage, meistens ein, zwei, drei Sätze. Diese Daten werden eingesammelt und werden dann in einer qualitativen Datenanalyse analysiert und in Cluster eingeordnet und dann kriegt man eben eine Übersicht, aus den und den Bereichen waren die Antworten. Und kriegt auch ein Balkendiagramm mit dazu, was einem dann die Verteilung anzeigt. Und man kann aber auch nochmal tiefer reingehen und dann sich die einzelnen Quotes sozusagen anschauen.
Schon verrückt, ne? Dass man erst Prosatext generiert und den Prosatext dann wieder analysiert, um so irgendwie Kurven und Balken und so weiter zu bauen.
Ja, das ist halt immer das Interesse von den Kunden, dass die diese Results-Page möglichst schnell vermittelt, was das Hauptergebnis war. Deswegen, da muss irgendwas Visuelles sein, wie ein Balkendiagramm. Gleichzeitig ist das auch übrigens eine der größten technischen Challenges, diese Distribution wirklich hinzubekommen. Mhm. Also generell, wenn man explorative Fragestellungen hat, wenn man irgendwie bedürfnisbezogen, problembezogen Fragestellungen hat, dass man dann dazu qualitative Antworten generiert, das ist schon gut möglich. Und die sind auch immer meiner Erfahrung nach extrem nah, fast übereinstimmend mit dem, was echte Menschen sagen würden. Aber dass man das dann in einer Auszählung sozusagen oder in einer Verteilung genauso hinbekommt wie die echten Menschen, dass man sagen würde, 20% würden das sagen, 40% das, das ist halt eine sehr, sehr große technische Challenge. Das ist auch etwas, was wir halt als Startup knacken wollen.
Die IP, die ihr sozusagen mit reinbringt, ist dann zum Beispiel die Daten, die ihr regelmäßig reinspielt. Natürlich die Art und Weise, wie ihr da irgendwie promptet und zwischenspeichert und so weiter. Aber ihr habt wahrscheinlich kein eigenes LLM, das ihr trainiert, wo ihr sagt, dass wir müssen Millionen haben, um irgendwie so ein Consumer Research LLM zu bauen.
Genau, wir bauen kein eigenes LLM. Wir nutzen verschiedene und wir sind auch bewusst so aufgestellt, dass wir offen sind, egal wie sich der Markt entwickelt, dass wir auch verschiedene nutzen können. Und außerdem habe ich auch neulich wieder...
Hast du gerade ein Lieblings-LLM?
Ich persönlich mache gerade sehr viel mit DeepSeek, so in meiner Day-to-Day-Arbeit. Bei uns im Hintergrund, wie gesagt, laufen verschiedene. Und da habe ich auch selber ein neues Wort gelernt aus unserem Machine Learning-Team, nämlich Modell-Ensembling. Mhm. Das heißt im Prinzip, je nach Anfrage kann auch ein unterschiedliches Modell unterschiedlich gut geeignet sein. Und damit meine ich nicht nur die Anbieter, sondern zum Beispiel auch ein Reasoning-Modell oder eben kein Reasoning-Modell. Zum Beispiel, was wir jetzt kürzlich gelernt haben.
Was sind
die
Unterschiede zwischen einem Reasoning-Modell und keinem Reasoning-Modell?
Mhm. Zum Beispiel, wenn du, oder die meisten Hörerinnen und Hörer werden ja wahrscheinlich ChatGPT nutzen, da kann man ja dann unten diesen Reason-Button klicken, wo dann eben auch nochmal das LLM transparent darstellt, wie jetzt diese Aussage oder das Ergebnis zustande gekommen ist. Also da wird dann stärker begründet im Prinzip, wie die Antwort entstanden ist. Und da haben wir eine ganz spannende Beobachtung gemacht in den letzten Wochen. Wir haben dann nämlich auch mal geschaut, wie gut eignen sich diese Reasoning-Modelle für die Kundensimulation. Und was wir festgestellt haben, ist, dass die dafür gar nicht so gut geeignet sind, weil echte Menschen viele Entscheidungen eher spontan aus dem Bauch heraus treffen, viele Aussagen spontan treffen. Und wenn man die dann versucht zu simulieren mit einem Reasoning-Modell, was jede Antwort extrem ergründen will und immer Argumente liefern will, dann hat man plötzlich eine höhere Abweichung von dem, wie echte Menschen antworten würden. Und das ist zum Beispiel ein interessantes Learning gewesen. Und das ist etwas, was dann mit bei uns auch unter diesem Begriff Modellensembling läuft. Für viele Fragestellungen sind zum Beispiel Reasoning-Modelle nicht gut geeignet. Für manche spezifische schon, aber da sind eben immer unterschiedlichste Modelle auch je nach Fragestellung unterschiedlich gut geeignet.
Ah, das ist interessant. Ich habe mit den Reasoning-Modellen immer versucht, so hypothetische Fragen zu klären. Also was ist, wenn die Partei 80% hat oder was passiert, was müsste passieren, damit irgendwie das Grundgesetz, ne, außer Kraft, also gerade so zur Wahl, wollt ihr immer wissen, wie einfach oder wie kompliziert es ist, einfach, dass das Grundgesetz abgeschafft wird und so. Und da fand ich auch diese Reasoning-Modelle eher kompliziert, weil sie oft gesagt haben, na, wahrscheinlich meinst du gar nicht das, sondern meinst was anderes und haben dann so richtig so schön abgebogen und haben irgendwie eine tolle Antwort geliefert, aber sind gar nicht so auf meinem sehr unwahrscheinlichen, aber durchaus gewollten Thema geblieben, das ich irgendwie gerade abfragen wollte. Das ist interessant zu hören, dass ihr das sozusagen, wie du das gerade erklärt hast, dass Reasoning manchmal gar nicht das ist, was man möchte.
Ja. Genau, besonders halt, wenn es um Menschen geht, die eigentlich eher emotional getrieben sind.
Ja, okay, total spannend. Ich hatte mir jetzt auch so eine Frage aufgeschrieben, was passiert denn, wenn jetzt irgendwie mit ChatGPT 5.5 auch sagt, hier ist der Marketing-Research-Button und dann irgendwie alles automatisch passiert. Aber wahrscheinlich ist dann auch so gerade dieses eigene Daten erheben und abgleichen euer USP, der höchstwahrscheinlich nie auf der Roadmap oder nicht in absehbarer Zeit auf der Roadmap von so einem ChatGPT ist, ne?
Genau, also ich würde auch sagen, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass sich jetzt OpenAI in diese Richtung entwickelt, weil dafür ist der Markt ja auch zu speziell. Also der Markt, Forschungsmarkt ist schon gigantisch, aber ich glaube
ChatGPT... Gibt es da irgendwie europäische oder deutsche Zahlen, wie viele Milliarden ausgegeben werden?
Also die Marktforschungsinstitute in Deutschland, die machen unter 5 Milliarden Umsatz pro Jahr. Europa ist bei ungefähr 30 Milliarden und die USA bei über 50 Milliarden. Ich glaube, global müssten das so 145 Milliarden plus minus sein.
Ja, schon nicht wenig.
Ist schon ein großer Markt, ja.
Ich kenne so viel, gerade so kleinere Startups, die würden das auch gern machen und dann holen sich so ein Angebot und dann so, oh, ab 3.000 Euro geht's los und hier aber 5.000 Euro, wenn es repräsentativ ist und ach, sie wollen das diese Woche schon haben, das kostet natürlich nochmal extra Geld und so und dann geht vielen so ein bisschen die Lust ab, weil so der erste Versuch schon ganz schön teuer ist. Da gibt's zwar teilweise Unternehmen, die da irgendwie Lösungen gefunden haben, das irgendwie nochmal günstiger zu machen oder schneller zu machen oder die Antworten wahnsinnig schnell zu generieren, aber ihr habt ja irgendwie auf der Webseite stehen, ihr macht das zu 1% der Preise. Also ich habe da so einen Regler und sag, bei uns kostet das irgendwie 14 Euro und würdest du aber so viele Leute jetzt online fragen, echt fragen, dann würdest du 1.400 Euro ausgeben. Das hat mich schon ganz schön vom Hocker gehauen. Also wenn ihr es machen würdet zu 2% der Kosten, ja, hättet ihr ja 100% mehr Marge. Habt ihr so ein bisschen, warum macht ihr so einen krass günstigen Preis?
Weil wir uns auch den Use Case anders vorstellen als klassische Marktforschung. Also du hast es ja gerade gesagt, bei klassischer Marktforschung kostet es direkt 5.000 Euro und dauert 4 Wochen. Und dadurch machst du das dann halt auch nur selten, auch als großes Unternehmen nur mal alle paar Wochen. Und was wir uns ja vorstellen, was unsere Vision ist, ist, dass der ganz normale Produktmanager, der normale Marketingmanager, der ganz normale Innovationsmanager, jeder einzelne von denen hat tagtäglich Entscheidungen zu treffen, wo es eigentlich super sinnvoll wäre, mal die Kunden mit einzuholen oder die Kundenperspektive gegenzuspiegeln. Und das ist aber dadurch, wie Marktforschung heute aufgebaut ist, gar nicht möglich. Und das wollen wir im Prinzip ändern, dass man seine tagtäglichen Entscheidungen permanent mit den Zielgruppen gegenspiegeln kann. Und wenn wir uns jetzt aber an den Preisen der klassischen Marktforschung orientieren, dann wird das gar nicht funktionieren, weil auch größere Unternehmen könnten jetzt nicht für tausende Mitarbeiter, die jeden Tag das nutzen, so viel Geld bezahlen. Aber das ist im Prinzip die Vision, wo wir hinwollen, seine tagtäglichen Entscheidungen mit den Kunden gegenspiegeln. Und du kannst dir vorstellen, wenn das im Unternehmen passiert, also wenn jetzt bei, weiß ich nicht, sagen wir mal Fressnapf zum Beispiel, jeder einzelne Mitarbeiter täglich seine Entscheidung mit den Kunden gegenspiegelt, das ganze Unternehmen würde extrem kundenzentriert werden und es gibt ja auch sehr, sehr viele Studien dazu, je kundenzentrierter man ist, desto mehr steigt auch die Profitabilität im Laufe der Zeit, weil man halt viel mehr das macht, was die Kunden wollen und sich wünschen.
Gibt es ich habe letztes Jahr im Herbst mal so einen Vortrag gemacht, der so extra skeptisch war zum Thema AI. Und da hatte ich unter anderem auch eine Studie gefunden aus dem Sommer letzten Jahres, wo drin stand, sobald man raufschreibt, AI-powered, sind die Leute weniger bereit, ein Produkt zu kaufen, als wenn man es nicht raufschreibt. Das war jetzt im Juni 2024. Ist das auch so ein bisschen ein Bauchgefühl, das ihr so mitbekommt bei den Kunden? Also wenn ihr sagt, wir bauen diese digitalen Zwillinge synthetisch nach und die leben bei uns in der Datenbank, ist das was, wo die sagen, Mensch, toll, ausprobieren? Oder sagen sie so, oh, das ist ja, ich verkaufe ja an Fleisch und Blut, Herr Klinke?
Ganz extrem. Also ja. Das merken wir auch total. Das ist im Prinzip eine der größten Hürden, die man überwinden muss, weil als du es das erste Mal gehört hast oder dir angeschaut hast bei uns auf der Webseite, hast du ja wahrscheinlich auch gedacht, so, also man ist erstmal skeptisch, ne? Man kann sich das nicht so richtig vorstellen. Und womit wir jetzt gute Erfahrungen gemacht haben, ist eben zu sagen, und dabei greife ich jetzt nochmal auf das Möbelhaus zurück, was du vorhin genannt hast, dass wir sagen, pass auf, wenn ihr in den nächsten Wochen oder Monaten irgendeine Fragestellung habt, wo ihr sowieso eure Kunden befragen würdet, dann denkt an uns. Und was wir dann machen können ist, wir machen eine Befragung mit 500 eurer echten Kunden. Hm. Wir bauen parallel zu den gleichen Kunden ein synthetisches Panel. Hm. Und dann stellt ihr den echten Kunden die Frage und wir stellen dem synthetischen Panel die Frage. Und dann legen wir einfach die Ergebnisse nebeneinander und dann könnt ihr euch das anschauen, wie sehr das übereinstimmt oder wo es auch Abweichungen gibt. Und wenn ihr wollt, können wir auch noch die Daten, die ihr erhoben habt von den 500 echten Menschen, nehmen, um das synthetische Panel damit zusätzlich weiter anzureichern mit diesen zielgruppenspezifischen Daten. Und dann wird sich da die Qualität nochmal weiterheben und dann könnt ihr es von mir aus noch mit, weiß ich nicht, einer gewissen Anzahl an Credits für einen Monat nutzen. Und das ist, glaube ich, bei diesem Thema extrem wichtig, dass man das einfach selber für eine eigene Fragestellung erlebt. Wie hoch ist die Übereinstimmung oder wo gibt es die Abweichung?
Ich glaube, ihr seid jetzt 11 Mitarbeitende. Ihr habt das Produkt gebaut. Du hast gesagt, als ChatGPT rauskam, kam euch die Idee. Das heißt, es ist noch relativ früh und frisch und so weiter alles. Wie habt ihr das Ganze bisher finanziert?
Mhm. Am Anfang hatten wir ja noch die Digitalagentur, mhm, und mit der haben wir das einfach ganz viel querfinanziert. Also das ist als, ich sag mal, internes Startup gestartet. Und dann haben wir an irgendeiner Stelle gemerkt, dass wir eben sehr, sehr viel Geld in die Technologieentwicklung einfach investieren müssen. Und das war auch nicht mehr quer zu finanzieren aus der Agentur. Und dann war tatsächlich...
Erstaunlich, Agenturen haben ja eigentlich riesige Gewinnmargen eigentlich, ne? Also Disclaimer, beziehungsweise ich hatte mal eine Agentur, das war jetzt auch nicht so komplett umwerfend, jedenfalls für mich.
Okay, okay, ja, war bei uns auch so. Ja. Also es hat für eine gewisse Zeit gereicht, aber als wir dann, ja, wussten, wir müssen jetzt zum Beispiel Machine Learning Researcher oder ähnliches einstellen, die kriegt man jetzt auch nicht ganz günstig, die sind gerade sehr gefragt, da wussten wir, wir müssen Geld aufnehmen und dann war tatsächlich der erste Business Angel, den wir gefragt haben, ein Professor von der Columbia University in New York, den kannte ich noch aus meiner Zeit an der Uni. Wir hatten ein Forschungsprojekt zusammen auch in New York gemacht. Da war ich auch lustigerweise mal bei ihm zum Thanksgiving, zum Dinner eingeladen zu Hause. Und das war dann in einem der Hochhäuser direkt in der Nähe vom Central Park. Die obersten beiden Etagen, beide mit 360 Grad Balkon. Da habe ich schon zu dem Zeitpunkt beim Abendessen gedacht, wenn ich mal ein Startup gründe, ist er, glaube ich, ein guter Ansprechpartner, den man mal fragen kann nach dem Angel Investment.
Auf welcher Seite des Central Parks? Westen, Osten, Süden?
Auf der Westseite war das.
Ah, ja, schöner, schöner. Da ist auch das Haus von Ghostbusters, ne? In der Nähe. Genau. Ja, das ist irgendwie auch in der Mitte auf der Westseite, ja, soweit ich, ja, das richtig in Erinnerung habe.
Aber dann haben wir ihn auf jeden Fall als allererstes gefragt. Er war halt auch inhaltlich extrem gut geeignet, weil er ist Professor für Consumer Research. Ja. Und es gab einfach schon die persönliche Verbindung und dann haben wir ihn gefragt und er war dann der allererste Angel Investor. Dann gab es noch zwei weitere Business Angels, die investiert haben. Und dann ungefähr ein halbes bis dreiviertel Jahr später haben wir dann auch noch zwei VCs mit dazu genommen. Und genau, das war dann die Pre-Seed-Finanzierungsrunde.
So ein Professor an der Columbia University, du hattest ja, Ivy League ist das, ne? Ivy, genau, League sind so die höchsten, besten Universitäten. Wie viel gibt's davon in den USA? 5, 6, 7?
Ich weiß gar nicht genau.
Okay, aber nicht 30, sondern ich glaube eher weniger, ne?
Eher weniger.
Und wahrscheinlich kommen da regelmäßig mal Leute und sagen, Mensch, für nur $50,000 können Sie hier irgendwie 5% am Unternehmen erwerben. Wahrscheinlich gar keine schlechte Altersvorsorge, wenn da irgendwie regelmäßig so die obere Hälfte seines Jahrgangs so ein bisschen früh finanziert, oder?
Könnte ich mir vorstellen.
Ja, und wahrscheinlich ist das dann auch für die weiteren Investoren auch interessant, ne? Wenn man sagt, die hatten genau aus dem Bereich ein Columbia-Professor investiert.
Ja, das ist ein total starkes Signaling. Also, ja, wenn man sagen kann, man hat so jemanden mit dabei, nicht nur als Geldgeber, sondern auch als Advisor.
Ja. Das heißt, du kannst ihm auch irgendwie eine E-Mail schreiben und dann würde er auch antworten.
Nicht nur eine E-Mail schreiben, wir treffen uns sehr regelmäßig mit ihm. Ich würde mal sagen, ungefähr so alle 4 Monate, also er ist auch regelmäßig in Deutschland mal, zum Beispiel jetzt im April, werden wir uns wieder mit ihm zusammensetzen und dann sehr viele Experience-bezogene Fragestellungen mit ihm diskutieren.
In Deutschland oder fliegst du lieber rüber?
Er ist hier, also er ist auch ursprünglich aus Deutschland, aus Heidelberg, ja, und dann treffen wir uns irgendwo im Ruhrgebiet.
Okay. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das heute im Gespräch schon gefallen war, das Wort digitaler Zwilling. Steht es auf eurer Webseite? Ich weiß es gar nicht. Ja?
Also ganz sicher auf der Webseite.
Okay, ganz sicher auf der Webseite, digitaler Zwilling. Und ich hatte das Wort digitaler Zwilling zum ersten Mal bei Social-Media-Unternehmen gehört. Ich glaube sogar bei TikTok. Da wurde erzählt, das ist so sticky und die Leute gucken 800 Videos in Folge, weil bei TikTok auf den Servern ein digitaler Zwilling von mir läuft und die wissen ganz genau, in welcher Stimmung, was ich als nächstes sehen will und deswegen können sie mir so gute Videos vorschlagen. Dann hatte ich halt auch da überlegt, ihr müsst ja wahnsinnig viele Daten vom Kunden haben, damit ihr auch so gute digitale Zwillinge bauen könnt. Aber jetzt habe ich ja so ein bisschen verstanden, ihr macht das eher nach den Werten, nach dem Zeitgeist und nach den Lebensumständen der Menschen aus meiner Zielgruppe und gar nicht unbedingt nur, dass ihr Daten meiner Kunden erhebt.
Genau. Also wir, insbesondere geht es auch bei uns nicht darum, jetzt eine Person genau eins zu eins abzubilden. Also wir wollen nicht genau den Christoph digital abbilden, sondern halt eine ganze Zielgruppe. Also als Beispiel, um in dem Fressnapf-Kontext zu bleiben, 1000 Hundebesitzer in Deutschland digital abbilden. Und dann brauchen wir natürlich über die Daten aus dem Weltwissen des LLMs heraus und unseren Xperial-eigenen Daten am besten auch noch da Primärdaten von denen. Die liegen auch dann zum Beispiel bei Fressnapf vor oder die führen ja auch selber regelmäßig Marktforschungsstudien durch. Und diese Daten kann man dann gut mit nutzen, um das Panel damit anzureichern und noch spezifischer zu machen.
Du hattest leider Fressnapf wieder genannt, deswegen kam jetzt gerade so ein Meme in den Kopf, was ich vor ein paar Tagen gesehen habe. Da stand so drauf, was Hunde googeln, wenn sie alleine sind. Und dann war so dieses Google-Ergebnis so mit 10 Fragen drin. Und das fand ich sehr witzig. Da irgendwie eine Frage zum Beispiel, wohin gehen Menschen tagsüber? Oder ist es gesetzlich erlaubt, eine Belohnung in zwei Teile zu teilen? Oder Squirrels nearby, also Eichhörnchen in der Nähe. Oder, fand ich etwas sehr lustig. Gibt es aus eurem Tool Dinge, die ihr für euer Unternehmen gelernt habt, wo ihr gesagt habt, jetzt haben wir mal unsere Kunden befragt als digitalen Zwilling und haben jetzt diese ein, zwei Ergebnisse erfahren, die wir auch umsetzen und die funktionieren auch sogar?
Grundsätzlich ist unsere Software jetzt gerade eher für B2C-Unternehmen geeignet, wo es eben auch aus der Zielgruppe eine große Menge an Personen gibt, von denen man auch mal Primärdaten erheben kann. Wir selber haben nichtsdestotrotz auch für unsere Zielgruppe, also zum Beispiel Marketingmanager in großen B2C-Unternehmen, auch digitale Panels angelegt und insbesondere unser Produktteam, also Nader und Co., die stellen auch regelmäßig Fragen. Also wenn es zum Beispiel um neue Features geht, insbesondere, wie würden die bei den Zielgruppen ankommen, was würden die sich noch wünschen, aber auch was die Vermarktung angeht, also wenn es zum Beispiel um Text auf der Webseite geht oder um Content, kann man das auch nochmal genau gegen diese Zielgruppen gegenspiegeln.
Und habt ihr von euren Kunden schon Beispiele bekommen, wo die gesagt haben, Mensch, Tobias, da habe ich das eingetippt und habe das rausbekommen und das habe ich ausprobiert und das hat richtig gut funktioniert?
Wir haben oftmals so einen Überraschungsmoment, also wenn wir diesen Mechanismus machen, den ich dir vorhin beschrieben habe, dass wir Primärdaten erheben von einer Zielgruppe und ein synthetisches Panel erstellen und das dann abgleichen, dass dann die meisten Kunden überrascht sind und gesagt haben, boah, da gibt's ja doch schon sehr, sehr hohe Übereinstimmungen. Oder ich hatte zum Beispiel auch mal kürzlich das Tool vorgestellt in einem MBA, wo ich als Dozent tätig war. Und auch da hat ein Teilnehmer dann gesagt, boah, krass, wir haben neulich eine Marktforschung in Auftrag gegeben, auch eine qualitative Marktforschung. Und da kamen so plus minus genau die gleichen so Cluster raus oder genau die gleichen Erkenntnisse raus. Und wir haben dafür diese Marktforschung extrem viel Geld bezahlt.
Das ist auch tatsächlich das, wenn das einigermaßen funktioniert, finde ich das auch wirklich life-changing. Mhm. Und ihr werdet ja wahrscheinlich auch nicht Ende dieser Woche aufhören mit der Weiterentwicklung, sondern ihr werdet immer weitermachen. Und ich habe mir überlegt, was ist denn vielleicht in ein paar Jahren, kann ja euer Tool auch meine Fragen vorhersehen und sagen, Christoph, das sind eigentlich die Fragen, die du diese Woche stellen willst. Hier wären schon mal die Antworten und hier sind schon mal die Jira-Tickets, die ich daraus gebaut habe. Du brauchst eigentlich nur noch auf Ja-Nein zu klicken. Ist das diese Integration immer weiter und immer umfassender ins Unternehmen? Ist das eine Ausbaustufe?
Also genau diesen Gedanken, den du jetzt hattest, hatte ich noch nicht. Den finde ich aber auch sehr spannend. Mhm. Wir planen natürlich, dass wir immer weiter auch in das Unternehmen integriert werden. Und wie ich das vorhin beschrieben habe, diese tagtäglichen Fragestellungen, die sowieso auftauchen, dass man die halt auch noch einfacher, in Anführungsstrichen, mit unserem Tool überprüfen kann, indem dann auch unser Tool in die Systeme integriert ist. Aber dass schon das Tool im Vorfeld einfach alle Fragestellungen der Woche klärt und dann den Ergebnisbericht bereitstellt oder sowas.
Dann ja, so ein bisschen, ne? Also so ein Conversation-Starter, genau wie bei ChatGPT. Da steht dann auch irgendwie mittags was anderes als abends und am Wochenende was anderes als tagsüber. Und bei mir steht dann am Wochenende Unternehmung mit Kindern in Hamburg. Also die, ne, die passt sich schon so ein bisschen an, könnte ich mir... Macht es ja wahrscheinlich, da ist irgendwann wird es das wahrscheinlich bei euch auch irgendwie geben, auf einer Form. Wenn du mal von eurem Produkt so ein bisschen aufguckst und andere Entwicklungen am AI-Markt dir überlegst, gibt es da was, was du gerade besonders spannend findest, wo du sagst, oh ja, da lässt du dir besonders gern irgendwie Research-Paper zusammenfassen?
Also im Moment fasziniert unser ganzes Team die Entwicklung im Bereich der Agents. Also ich erinnere mich, letztes Jahr im Oktober habe ich noch mit Nils gesprochen, mit unserem Machine Learning Researcher. Und da hat er noch gesagt, ah, das mit den Agents, das ist alles, das funktioniert noch nicht so gut. Da können wir jetzt noch nicht drauf setzen. Und da gab es jetzt aber in den letzten Monaten so krasse Entwicklungen, dass wir jetzt auch selber sagen, wir müssen eigentlich, wie ein Startup funktioniert, müssen wir neu denken. Weil, ich sag mal, in der Vergangenheit war es so, du sammelst eine Seed-Runde ein, eine Series A ein, eine Series B ein und dann hast du irgendwann 200 Leute, die dann auf deinen Themen arbeiten. Aber das ist das Startup der Vergangenheit und ich glaube, das Startup der Zukunft wird eher so aussehen.
Modularisierung.
Du hast ein ganz kleines, super performantes Team, 20, 30 Leute und dann hast du vielleicht 500 Agents, die verschiedenste Aufgaben übernehmen. Und genau in diese Richtung denken wir auch gerade. Also wir überlegen gerade, welche verschiedenen Prozesse haben wir bei uns im Unternehmen, die eigentlich ein Agent übernehmen kann. Und das passt natürlich auch bei uns sehr, sehr gut, wenn wir sagen, wir sind eine AI-Company, eine Digital Twin Company, dass wir dann sagen, wir haben hier 20 Mitarbeiter und außerdem 70 Agents, die verschiedenste Themen übernehmen. Und ich glaube, das ist gerade ein Thema, was also die Startup-Branche, aber auch ganz, ganz viele Unternehmen betreffen wird.
ChatGPT oder OpenAI hat letzte Woche ein Newsletter rausgeschickt, dass man viel einfacher jetzt Agents bauen kann mit den ganzen API-Sachen, die sie so anbieten. Und ich habe das jetzt auch mal am Wochenende probiert und habe mir halt einen Agent gebaut, der im Internet surft und Sachen für mich rausfindet. Einfach wirklich so als lower Test. Aber es ist dann ein Python-Code von 70 Zeilen. Und ich habe tatsächlich, ich kann einen Prompt reintippen, dann geht bei mir ein Browser auf, dann fängt ChatGPT an, diesen Browser zu benutzen, holt irgendwann die Informationen und gibt mir dann sozusagen mein Ergebnis. Und das ist tatsächlich verrückt, wie das Ganze funktioniert und interessant auch, wie es technisch funktioniert. Also es wird dann einfach ein Screenshot gemacht von dem Tool und der Screenshot wird nach ChatGPT geschickt mit der Frage, was sehe ich da, wo muss ich klicken? Und dann antwortet ChatGPT, wahrscheinlich willst du darauf klicken und dir muss die Mauszeiger jetzt auf X-Koordinate 700, Y-Koordinate 455 machen und einmal links klicken. Dann wird das gemacht, der Browser führt das aus, dann macht er den nächsten Screenshot und schickt wieder zurück, was ist jetzt passiert, was muss ich jetzt machen? Und so funktioniert das gerade. Ja. Und das finde ich total verrückt irgendwie. Total, also es fühlt sich so an, als würde man, fühlt sich so analog an, weißt du, dass man irgendwie mit Screenshots hin und her schicken. Agents baut, ist nur eine Form von Agents, die da gerade geht. Aber es ist wahnsinnig leicht, es funktioniert irgendwie und genau wie du sagst, da wird es wahrscheinlich auch hingehen. Ich habe zum Beispiel auch gelesen natürlich, dass OpenAI überlegt, Modelle anzubieten für $10,000 oder $20,000 im Monat, wo sie sagen, der $10,000 pro Monat könnte dann wie ein vollständiger Entwickler funktionieren oder vielleicht auch wie mehrere. Und für 20.000 kriege ich einen PhD-Researcher oder sowas. Und das sind, obwohl es wahnsinnig viel Geld ist, wird sich das wahrscheinlich für viele, 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 die genau wie ihr das gut planen, kann sich das schnell lohnen, auch relevant Geld für Software im Monat auszugeben.
Ja, glaube ich auch. Also die Richtung wird es gehen. Und du hast gerade noch ein super spannendes Thema angesprochen, wo wir auch gerade dran sind, nämlich das ganze Thema, ich sag mal so Computer Vision, also dass auch eine AI visuelle Stimuli versteht. Da haben wir gerade auch jemanden eingestellt, der auch Machine Learning Researcher ist mit genau diesem Fokusthema, weil wir auch unsere Digital Twins in die Richtung entwickeln wollen, dass die eben
schau dir diese Verpackung an oder so.
Genau, Verpackungsfeedback geben können, eine Ad, die man vielleicht auf Social Media schalten will, feedbacken können. Oder auch, wir hatten schon mal das Thema, eine Anfrage von einem großen Versicherungsunternehmen, wo es darum ging, einen TV-Werbespot zu checken, ob der bei der Gen Z ankommen würde. Und das konnten wir zu dem Zeitpunkt dann noch nicht mit unseren Digital Twins umsetzen, aber ist in der Zukunft auch möglich. Oder das ist bei uns dann auch auf der Roadmap, dass wir eben Twins haben wollen, die nicht nur Text verstehen, sondern eben auch sehen können und auch hören können, sodass man die auch für diese Art von Feedback nutzen kann. bis hin zu irgendwann, dass die sogar Verhalten simulieren können. Das ist dann, glaube ich, so die Königsklasse, wenn man da hinkommt, dass man sagen kann, hier ist eine Landingpage oder eine App und wir wollen jetzt wissen, wie würde diese und diese Zielgruppe, weiß ich nicht, Gen Z, Männer aus NRW, cool, wie würden die auf der Landingpage agieren, und dann, dass man dann halt sagen kann, so und so viele würden klicken, was auch immer. Dieses Verhaltensbasierte ist sicherlich die Königskategorie, aber in der Zukunft bestimmt auch denkbar, und da wollen wir auch hin.
Sucht ihr gerade noch Investoren oder seid ihr ausfinanziert?
Die nächste Runde wird sicher kommen, wahrscheinlich Richtung Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres. Also dann werden wir die Seed-Finanzierungsrunde starten und da bräuchten wir auch dann weitere Investoren.
Also wer da interessiert ist, sollte sich auf jeden Fall mal auf die Warteliste setzen lassen. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und glaube, die Wahrscheinlichkeit ist gar nicht so schlecht, dass ihr da was Cooles baut. Richtig, richtig cool. Gibt es auch am AI-Markt Dinge, die dir Sorge bereiten? Also einerseits finde ich es natürlich auch cool, wenn ich an einem Abend mir irgendwie einen kleinen Agenten macht, der im Internet für mich surfen kann. Aber auf der anderen Seite macht es mir auch Sorgen, ich habe noch ein paar Jahre bis zur Rente, ob ich mit diesen ganzen Entwicklungen überhaupt mithalten kann. Gibt es so Themen, die dir irgendwie Sorge machen oder wo du sagst, das kann ja wirklich einen gesellschaftlichen großen Impact haben, wenn wir einfach ganze Sparten von Menschen so vielleicht gar nicht mehr brauchen oder die Arbeit irgendwie einfach wegfällt?
Also das, was mir persönlich Sorge bereitet oder Sorge in Anführungsstrichen, was wir zumindest sehr stark im Blick haben, ist halt die Geschwindigkeit, mit der das gerade geht. Also selbst bei uns, das Machine Learning Team, die alle extrem gut ausgebildet sind und also wirklich Top-Leute sind, selbst die sagen, die Entwicklung ist gerade halt so rasant, man muss da tagtäglich im Prinzip auf dem Laufenden bleiben, damit Schritt zu halten, das ist schon herausfordernd. Und gesellschaftlich gesehen, das hast du ja auch schon angedeutet, glaube ich, dass das darauf hinauslaufen wird, ähnlich wie bei der industriellen Revolution, dass einfach wir in Zukunft wahrscheinlich weniger arbeiten müssen. Also es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass in der Tat in der Zukunft mehr von Agenten, mehr von AI übernommen werden kann. Und dann wird sich wahrscheinlich die Wochenarbeitszeit einfach reduzieren.
Ist ja grausam, dann haben die Leute noch mehr Zeit für Social Media. Das ist ja furchtbar. Aber gar nicht so schlecht. Also Tanzen hat mir immer schon Spaß gemacht, und so ein bisschen TikTok-Tänze machen und damit später Geld zu verdienen, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht.
Ja. Und ich hätte die Hoffnung, dass die Menschen dann einfach mehr die Tätigkeiten machen können, die irgendwie kreativ sind, die interessant sind. Weil wenn ich meinen eigenen Arbeitsalltag auch so reflektiere, mit wie vielen super stupiden Aufgaben man sich trotzdem halt noch rumschlagen muss. Also ich denke jetzt an alles aus dem Bereich Accounting insbesondere, aber auch manche andere Aufgaben. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das alles gut auch ab oder vieles gut abgebildet werden kann über Agenten.
Ja, also natürlich hast du recht. Auf der anderen Seite weiß ich auch, dass gerade auch stupide Sachen, die mich nicht so fordern, mir auch so ein bisschen Zen geben zwischen der Arbeit. Ja. Und ich teilweise auch dann irgendwie so ein erfüllendes Gefühl habe, weil viele Projekte, an denen ich irgendwie berate oder sowas, die gehe ich abends zu Bett und sehe keinen Unterschied. Ja, auch wenn ich irgendwie ein Meeting gehabt habe oder sowas. Und bei der Buchhaltung weiß ich zumindest, ich habe tatsächlich alle 50 Belege für die Kreditkartenabrechnung angeheftet und habe dann ein Erfolgserlebnis. Und ich habe tatsächlich das Gefühl, dass viele von den Dingen, die ich kann, die kann man irgendwie gut AI automatisieren. Und wenn jetzt auf einmal mir gesagt wird, Christoph, jetzt kannst du kreativ sein und das machen, was dir gefällt, da muss ich erstmal tief nachdenken, glaube ich.
Ich glaube, es wird auch unterschiedliche Branchen unterschiedlich stark treffen. Ja. Da ist auch die Marktforschungsbranche übrigens sehr interessant, finde ich, weil Marktforschung ja sowas ist, da ist auf beiden Seiten, sind da Menschen involviert. Auf der einen Seite die Marktforscher, die dann die Studien aufsetzen, die Daten auswerten und ähnliches. Und auf der anderen Seite die Teilnehmer, die halt ihre Meinung in Service oder ähnliches wiedergeben. Und ich glaube, als diese ganze AI-Welle aufkam, haben sich ganz viele Startups auf das Thema der Marktforscher gestürzt und haben geschaut, wie kann man den Marktforscher ersetzen, die Datenanalyse, die Datenerhebung und ähnliches. Und wir haben halt sind erstmal gestartet mit, wie kann man die Teilnehmer ersetzen? Die haben eh keinen Bock auf die Befragung. Ja,
stimmt.
Wie kann man die simulieren? Und gleichzeitig muss ich aber auch mit dazu sagen, wir haben dann irgendwann gemerkt, nur das Panel bereitzustellen ist ein bisschen wenig. Also wir brauchen auch zwingend die Datenanalyse zum Beispiel gestützt mit KI. Also wir sind inzwischen auch so weit, dass wir sagen, das Panel haben wir digitalisiert, aber wir brauchen auch einige Aufgaben des Marktforschers, die wir mal abbilden müssen über KI, zum Beispiel halt einen Survey erstellen oder auch eine Datenanalyse oder ähnliches.
Und ihr seid, also es ist jetzt auch nicht so, dass es da irgendwie gerade 200 Unternehmen gibt, die irgendwie an diesem Thema arbeiten, sondern ihr wart da tatsächlich ziemlich früh dabei, ne?
Genau, also uns war zumindest kein Unternehmen weltweit bekannt, was jetzt da früher mit angefangen hat. Wir sind da sehr, sehr früh mit gestartet. Inzwischen in den letzten Wochen und Monaten sind da einige Wettbewerber aufgetaucht. Viele von denen haben aber einen etwas anderen Fokus. Also die haben eher diesen Persona-Fokus, also eine Persona, die dann so ein typisches Subsegment der Kunden darstellen soll, so ein Bedürfnisbündel in einer fiktiven Person, dass man so eine Persona mit AI abbilden kann. Und wir haben ja eher den Fokus, dass wir komplette Panels abbilden können und dann auch das Ziel haben, die Distribution, also die Verteilung der Antworten vorhersehen zu können.
Ich habe ein super Bauchgefühl bei euch. Also ich finde das wahnsinnig gut. Ich kann mir gut vorstellen, dass du in einem Jahr in größeren Podcasts sitzt als in unserem. Super spannendes Thema. Gibt es noch irgendwas, was ich zu Experial noch nicht gefragt habe, was aber total spannend ist oder was du unbedingt erzählen möchtest?
Eine Sache, die mir selber einfach aufgefallen ist, ich habe das vorhin schon einmal so angedeutet, ist das Thema, was ist eigentlich die Wahrheit? Das hört sich so ein bisschen philosophisch an, aber wir sind da
nicht. Ist super. Gerade auch bei der Diskussion auf Social Media, ne? Man darf nur die Wahrheit und das ist fake. Wo fängt Wahrheit an? Ich habe einen Fisch gefangen, der war so lang. Ist das noch die Wahrheit? Also sozusagen, es gibt wahnsinnig wenig Wahrheit.
Und das ist halt in dem Bereich von Marktforschung. Alle haben immer Bedenken, auch bei unserem Thema, weil die immer denken, was würden echte Menschen sagen? Und dann, ich habe es halt selber gemerkt, weil wir auch immer menschliche Daten ja haben, habe ich schon angedeutet, gegen die wir auch optimieren. Und dann hat man aber festgestellt, ganz viel von diesen menschlichen Daten ist auch gar nicht brauchbar. Also über alle menschlichen Datensätze lassen wir auch immer einen LLM laufen, was dann überprüft, die Antwort, die gegeben worden ist, ist die überhaupt relevant für die Frage? Und man hat da immer so 20-30% Ausschuss. Ja. Das heißt, diese Bedenken, die man hat gegenüber der KI, so, ist das überhaupt die Wahrheit, das, was die Menschen sagen würden?
Zum Glück nicht.
Ja, das muss man halt in Frage stellen. Auch das, was jetzt gerade bei Marktforschung oder bei Kundenbefragung kommt, das ist nicht immer zwingend die Wahrheit. Und das ist irgendwie, ist ein spannendes Thema oder irgendwie ist es mir selber im Moment total präsent, weil wir da halt an mehreren Stellen drauf gestoßen sind als Experial.
Ich glaube, Polizisten wissen auch, dass Augenzeugenberichte mit die unzuverlässigsten Evidenzhinweise sind und lieber irgendwie, dass gerade bei Augenzeugenberichten, bei Unfällen weiß jeder Polizist, dass einer sagt, der Täter war 1,90, der Täter war 1,40, der Täter hatte eine dunkle Jacke an, der Täter hatte eine rote Jacke an, also dass einfach sozusagen die Varianzen bei selbst den einfachsten Dingen so riesengroß auseinandergehen, dass dass man irgendwie schon weiß, Augenzeugenaussagen haben eine wahnsinnig niedrige Wahrheitsquelle oder Wahrheitsgehalt. Insofern total spannend. Ja, krass. Es gibt ja auch diesen Spruch, ich habe, glaube ich, gerade auch in einem der letzten Folgen erwähnt, listen to your customer and ignore their feedback oder sowas. Und wahrscheinlich ist das genau aus der Erfahrung heraus, dass man einfach viel Overreporting hat oder viele Leute so antworten, wie sie gerne wären, ne? Dass sie sagen, natürlich ist mir die Umwelt wichtig oder natürlich würde ich extra Geld bezahlen und so weiter. Und dann sieht man immer im echten Betrieb, dass Werte kommunizieren und Werte leben.
Das ist ein
wahnsinnig großer Unterschied ist.
Ja, das stimmt.
Auch für jeden Menschen ist natürlich das Signaling seiner eigenen Tugenden sehr, sehr wichtig. Spannend. Toll, vielen Dank. Das war noch ein guter Punkt, hat mich sehr gefreut. Lieber Tobias, das war's schon. Ich danke dir ganz herzlich. So eine Armee von gut laufenden digitalen Zwillingen klingt wahnsinnig spannend. Und ich habe schon eine Vorstellung, dass das wirklich sehr, sehr gut funktionieren kann. Insofern toll, dass du uns einen Insight gegeben hast. Ihr könnt alle Experial mal besuchen. Die Webseite haben wir natürlich verlinkt. Tobias LinkedIn-Profil verlinken wir. Und ja, gerade Dinge, die ich irgendwie sehr gut verstehen kann oder sowas, da bin ich natürlich da immer besonders begeistert. Insofern ist hier mein Begeisterungslevel ziemlich hoch.
Ja, danke dir, Christoph, für die Einladung und auch an alle Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr das spannend findet, meldet euch gerne bei uns oder auch natürlich auf der Webseite, auf der Waitlist eintragen. Wir arbeiten im Moment noch sehr viel mit großen Unternehmen, aber wir haben vor, unser Produkt auch jetzt zeitnah zu öffnen für viele andere Zielgruppen. Dementsprechend hat man da demnächst Zugang.
Ich möchte lieber nicht wissen, was mein digitaler Zwilling für so eine Browser-History hat, aber so ein bisschen Coaching von mir für mich selbst wäre auch ziemlich spannend. Also als Startup die Idee, Pair Up With Yourself, Be Your Own Life Coach sozusagen. Mhm. Das ist auch auf jeden Fall was ich auf jeden Fall sehr spannend finde. Mal gucken, vielleicht mache ich so einen Spin-off mit deinen besten Ideen und sozusagen ein kleines bisschen noch was Neues dazu. Euch zu Hause, lieben Dank fürs Einschalten. Kommt sicher und mit viel Sonne durch die Woche. Hier in Hamburg haben wir schon gesagt, gerade 1 Grad, aber später die Woche zweistellig. Und wir verabreden uns dann, würde ich sagen, für die kommende Folge. Die ist dann nächste Woche wieder dabei. Und damit du die nicht verpasst, drückst du jetzt bitte den Abo-Button. Und ansonsten würde ich sagen, ganz liebe digitale Grüße von
Tobi
und Christoph. Ciao.
Danke dir. Ciao.